Also das größte Learning ist wirklich, nimm dir immer wieder die Zeit, dich selbst zu reflektieren, zu gucken, was läuft gut, kannst du deine Stärken in deine Tätigkeiten reinbringen, guck dir deine Blindspots an, verschiebst du irgendwelche Dinge, die du dir nicht gerne anguckst. Ich habe von Philipp Westermeier den Tipp bekommen, Michael, lass das alles weg, das elektronische Zeug, nimm dir lieber mal eine gute Zeitung. Alle 2 Wochen mal kaufe ich mir eine Zeit und lese die Zeit physisch und vermeide nicht nur die Tagesschau in 100 Sekunden, sondern auch die Tagesschau in einer Viertelstunde und gucke mir dann eher mal einen tief recherchierten Artikel an.
Die Turi 2 Agenda Wochen. Vielfalt, Nachhaltigkeit, Resilienz. Präsentiert von der Deutsche Post DHL Group und der Commerzbank. Turi 2 Jobs Podcast. Deine Karriere beginnt hier.
Für meinen heutigen Gast, Michael Trautmann, war 2022 ein besonderes Jahr. Der Mitgründer der Agentur Think, Podcaster und New Work Evangelist, hat zusammen mit seiner Geschäftspartnerin Zwanche Almers die New Work Master Skills GmbH gegründet und ein über 400 Seiten dickes Buch zum Thema New Work geschrieben. Zudem sagt Micky Beisenherz, wenn das Bild der Arbeit neu entworfen werden muss, dann ist dieses Buch die Sixtinische Kapelle. Michael hatte aber auch einen Tiefpunkt in diesem Jahr. Im Frühjahr litt er unter psychischen Problemen, darüber, wie er da wieder rausgekommen ist und was die multiplen Krisen mit der Idee von New Work gemacht haben und immer noch machen, sprechen wir in der kommenden knappen Dreiviertelstunde. Ich bin Markus Tranto, Chefredakteur von Turi 2. Herzlich willkommen zu diesem Jobs-Podcast und herzlich willkommen, Michael Trautmann. Wir treffen uns ja im Rahmen der Turi 2 Agenda Wochen. Wir blicken auf das Jahr 2023 einerseits voraus, andererseits zurück auf das abgelaufene, für den einen oder anderen durchaus schwierige Jahr. Ich will vorher aber noch mal ein bisschen was zu unserer Verortung sagen. Wir befinden uns hier nicht irgendwie remote oder so, sondern wir treffen uns richtig physisch in Hamburg bei OMR in den Podstars Studios. Das ist der Ort, wo sonst Philipp Westermeier seinen OMR Podcast aufzeichnet, wo ihr auch On the Way to New York aufzeichnet. Was ist das hier für ein Ort für dich, Holy Ground, oder wie würdest du es bezeichnen?
Also Holy Ground finde ich sehr schön, das ist Freundschaft, das ist fast Familie, hier ist ein unfassbares Team entstanden in den letzten Jahren, also die Online-Marketing-Rockstars sind mittlerweile fast 400 KollegInnen, das Podstars-Team, also die sich um Podcasts kümmern, sind über 80, fast 90 Leute aus dem Podcast von Philipp, die er auch sehr eine lustige Geschichte, die Idee dazu bekam, als er mit seinen damals noch kleinen Zwillingen immer durch den Park ging und dann sich die Zeit mit Podcast quasi doppelt nutzbar gemacht hat und dann die Idee bekam, Mensch, das könnte ich doch auch. Und daraus ist ein ganz wunderbares Team geworden. Ich bin super, super gerne hier, ganz tolle Kolleginnen und das ist ein wichtiger und spezieller Ort für mich.
Deine Erfahrung aus jetzt, wie du hast gerade gesagt, 344 Podcast-Folgen, welche Rolle spielt der Ort, an dem man spricht für das Gespräch? Hat das Auswirkungen?
Ja, also Orte machen etwas und natürlich haben wir auch, Christoph Magnussen und ich, in unserem Podcast über 2 Jahre hinweg sehr viel remote gearbeitet. Wir haben, als wir losgelegt haben, gesagt, wir machen immer nur echte Gespräche. Wir waren in New York, wir waren in Ann Arbor bei Frithjof Bergmann, dem Begründer der New Work-Bewegung. Ich habe in Asien Folgen aufgenommen. Und für uns war das immer wichtig, bei den Menschen zu sein oder die Menschen zu uns zu holen. Wir müssen aber auch sagen, dass mittlerweile mit so Tools wie, Achtung, ich werde nicht bezahlt dafür, aber Riverside, ein ganz, ganz tolles Tool, wir heute auch wirklich tolle und sehr intime Folgen hinbekommen, wenn die Menschen irgendwie verstreut sitzen. Aber trotzdem, Orte machen etwas und wenn man so wie wir auch mal eine Folge in New York auf der High Line aufgenommen hat oder in Dumbo unter der Brücke oder im Central Park oder wie Christoph mal irgendwann im Flugzeug, aber nicht in einem großen Verkehrsflieger, sondern mit dem Felix Haas, den ich gestern auch gerade getroffen habe, ein Unternehmer in einer kleinen Propellermaschine oder auch mal im VW-Bus, wo wir einen Tramper mitgenommen haben, Kevin Loon, ein Erlebnispädagoge und Biologe, den wir einfach mitgenommen haben und der uns in den ersten 3 Minuten so fasziniert hat, dass wir angehalten, ich saß am Steuer, guckte Christoph nur an, er nickte und dann haben wir ihn gefragt, ob wir ein Mikro umhängen dürfen und eine Podcast-Folge aufnehmen.
Aber nicht während der Fahrt.
Na doch, während der Fahrt. Tatsächlich. Ich hatte dann auch mein ganz normales, damals hatten wir so Bügelmikrofone, nenne ich es immer so, die taten auch echt weh am Kopf. Aber ich konnte ja fahren und reden und es war eine wundervolle Fahrt von München Richtung Leipzig. Ein ganz, ganz toller junger Mann, der uns schwer begeistert hat. Und ja, also wir haben auch sehr emotionale Begegnungen gehabt, remote. Also wir hatten zwei Harvard-ProfessorInnen, einmal die Amy Edmondson, die so weltweit als die führende Teamforscherin gilt. Die hat das Prinzip der psychologischen Sicherheit als den erklärenden Faktor, warum Teams funktionieren, gehabt. Und dann den Robert Waldinger, ein Psychiater, der die Langzeitstudie weltweit führt als vierter Forschungsleiter, warum Menschen eigentlich gesund, glücklich und langlebig sind. Und das waren so tolle Folgen, so tolle Menschen, die sich so geöffnet haben. Also deswegen auch das, auch der Ort, der virtuelle Ort hat für uns auch funktioniert, ja.
Kann man das generalisieren? Was ist ein guter Ort für Gespräche?
Also natürlich macht so ein Ort wie dieser hier, wo die Akustik sehr schön ist, wo man so das Gefühl hat, so in so einem warmen Becken zu sein, sehr viel. Aber es kann auch sowas wie Dumbo, wenn du ein Gespräch hast in New York mit jemandem, der dort lebt, der ein spannendes Projekt gemacht hat, der nämlich damals in 12 Monaten 12-mal die Wohnung mit der Familie gewechselt hat, um zu sehen, wie lebt sie sich in New York eigentlich. Und natürlich, das ist ein hektisches Leben, was der hatte, und da passt auch eine hektische Atmosphäre. Also wir versuchen so Atmosphären auch hinzukriegen, die ein bisschen zum Gast passen, und da haben wir, glaube ich, eine ganze Menge schon ganz gut gemacht. Wir haben auch Folgen gehabt, die uns mal verunglückt sind, weil Technik dann nicht gut war. Also für mich ist ein guter Ort, Technik stimmt, ich fühle mich wohl, kann mich fallen lassen und muss nicht so wahnsinnig viel dann mehr über den Ort nachdenken.
Das heißt, wir sind hier an einem guten Ort.
Ja, in meinem Lieblingsstudio, Studio 3, also top. Ja.
Super, dann wollen wir mal gucken, welche Auswirkungen das auf unser Gespräch hat, das wir uns in den kommenden knappen 45 Minuten vorgenommen haben. Wir sprechen in den Turi 2 Agenda-Wochen über die Themen Nachhaltigkeit, Diversität und Resilienz. Wir gucken, wie eben schon gesagt, auf das kommende Jahr, aber wir gucken auch zurück auf das vergangene Jahr 2022. Fangen wir mal beim Rückblick an. Was hat 2022 mit dir, mit deiner Arbeit, mit deinem Leben gemacht?
Ja, also das war ein großes Umbruchjahr. Also eigentlich die ganze Corona-Krise war ein großes Umbruchjahr. Und in diesem Jahr hat sich da nochmal einiges kumuliert. Ich habe eigentlich gedacht, so im Januar mit einem Einstieg mal remote von der wunderbaren Insel Mallorca zu arbeiten. Das ist alles ganz, ganz cool und das gibt mir dann einen guten Flow ins Jahr. Da habe ich so ein bisschen meinen eigenen Körper und das, was vorher passiert ist und was ich vielleicht nicht so richtig verarbeitet hatte, ein bisschen unterschätzt und hatte dann im März und April zwei echt schwere Monate, wo ich auch mich so ein bisschen aus dem Verkehr gezogen habe und auch sehr viel Zeit mit Selbstreflexion verbracht habe und gemerkt habe, okay, also jemand auch, der so wie ich das Glas immer eigentlich mindestens 3/4 voll sieht, der ein sehr positiver Mensch ist, sehr viel positive Energie in sich hat, kann auch mal so eine Phase haben und die hat mich nachdenklich gemacht, aber auch froh gemacht, dass ich sie ganz gut überstanden habe und dazu geführt, dass ich dieses Thema, was mich ja jetzt seit wirklich vielen, vielen Jahren begleitet, im Endeffekt dann noch glaubwürdiger vertreten kann, weil ich auch mal so die andere Seite gesehen habe, wie ist es eigentlich mal, wenn man sich mal richtig scheiße fühlt.
Was hat dir geholfen, um das zu überwinden, diese schwere Zeit?
Also mir hat eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gutes Netzwerk, privates Netzwerk geholfen, eine Familie, in der das einfach auch völlig normal ist, über solche Themen zu sprechen. Angefangen bei meiner Frau und meinen beiden Söhnen. Mir hat geholfen, meine Partnerin, die in den zwei Monaten sehr stark das gecovert hat, das übernommen hat, sodass es quasi nicht zu Friktionen gekommen ist, was bei so einem jungen Unternehmen auch echt eine große Leistung ist. Da bin ich Svante unendlich dankbar. Und dann haben mir auch wirklich tolle Ärzte und Leute geholfen, die sich wirklich mit den Themen, mit den psychologischen Themen auskennen. Und das war die Mischung. Freunde, also sehr, sehr gut. Also ich muss sagen, an alle, die auch mal irgendwie so ein Thema haben, schluckt es nicht runter, verdrängt es nicht, sondern öffnet euch. Ihr werdet sehen, ihr bekommt sehr viel Support. Ja.
Dann ist das Thema unseres Gesprächs vermutlich Resilienz. Das passt, trifft gut, am ja. ehesten bei den
drei. Nein, es passen alle drei. Also ich würde auch gerne, dass wir alle drei uns ruhig vornehmen, weil für mich, wenn du jetzt, ich will jetzt keine Werbung für unser Buch machen, aber es gibt.
Machen wir gleich noch.
Es gibt in unserem Buch drei Kapitel, die heißen genau wie eure drei Worte. Es gibt ein Kapitel Resilienz, es gibt ein Kapitel Diversität und es gibt ein Kapitel Nachhaltigkeit. Und ich finde es ganz stark, dass ihr diese drei Worte für euer Jahr zusammengebracht habt. Das ist ein bisschen Zufall, aber ich finde es toll.
Dann lass uns mal tatsächlich so ein bisschen mit dieser Krise, die dich da ereilt hat, die dich da betroffen hat, beginnen. Wenn man auf deine Biografie guckt, ne, dann bist du ja eigentlich voll der Machertyp, ja. Also in sehr jungen Jahren bei Audi im Marketing gewesen. Du hast gegründet und du, ich schätze dich als so einen Menschen ein, korrigier mich, wenn es anders ist, der hat eine Idee und setzt die dann auch um, wenn er das für gut und für sinnvoll findet, und der geht in Kämpfe rein, um sie zu gewinnen. Die Welt hat sich in den vergangenen Jahren in den vergangenen beiden Jahren ja krass verändert. Viele Dinge sind nicht mehr so sicher, wie sie, wie sie waren. Was hat das mit dir gemacht?
Ja, also es gibt, am Anfang hat die Corona-Krise für mich sehr positiv gewirkt, weil sie mir vor Augen geführt hat, dass ein paar Verhaltensweisen, die ich mir so über die Jahre angenommen habe, einfach nicht zielführend waren. Also ich bin zum Beispiel viel zu viel in der Welt rumgereist. Und das war häufig nicht so, dass es hätte sein müssen, sondern ja, kann man mal machen, aber viel auch so fliehen, ne? Viel aus dem Alltag fliehen. Denn ich bin, du hast beschrieben, ich bin jemand, der Ideen hat und sie umsetzt, bis zu einem bestimmten Punkt, bis sie da sind. Und ich bin da nicht die Person, die eine umgesetzte Idee in einer langfristigen Begleitung optimal steuern kann. Da gibt es andere Leute, die das viel besser können. Also ich bin wirklich der Mensch für die Idee, den Start, und dann brauche ich andere Leute. Und ich glaube, ich habe auch zu viele Dinge häufig parallel gemacht, und mir hat Corona da sehr geholfen, runterzukommen, eben nicht mehr so viel zu reisen, mehr Zeit, mich den Themen zu stellen, die ich so angerissen habe. Das war gut. Und das hat eine Menge mit mir gemacht im Positiven, aber dann wahrscheinlich waren ein paar Dinge nicht zu Ende verarbeitet, sodass das dann doch nochmal so zu einer Krise geführt hat. Ich kann auch sagen, was so bei mir das Fass zum Überlaufen gebracht hat, das war der Beginn der Ukraine-Krieg. Ich kann dir gar nicht sagen, warum, wieso, weshalb. Es gab ja auch in meinen 57 Jahren schon andere Krisen, aber es hat mich unheimlich berührt, bewegt. Meine Frau hat häufig dann so gesagt, Michael, du musst mal in deine Familienhistorie gucken. Du kommst eigentlich aus zwei Soldatenfamilien. Also mein Großvater mütterlicherseits war 13 Jahre in Kriegsgefangenschaft, väterlicherseits, der war auch im Krieg, also mein Vater war Offizier, dessen Vater Offizier und immer so weiter. Und deswegen ist alles, was mit dem Thema zu tun hat, wahrscheinlich bei dir irgendwie trifft traumatische Dinge so. Und das habe ich jetzt, ich finde es immer noch furchtbar, bin sehr betroffen. Wir haben auch als Familie versucht zu helfen. Wir haben eine ukrainische Familie bei uns wohnen gehabt. Wahnsinnig viel, was da passiert ist. Gute Effekte, einige, die eben auch was getriggert haben. Aber insgesamt bin ich aus dieser auch persönlichen Krise, glaube ich, sehr gestärkt hervorgegangen, weil ich mich sehr mit mir selber beschäftigt habe und mir bewusst geworden ist, an welchen Stellen ich auch in dem Alter, ich habe es schon mal gesagt, mit 57 Jahren mich nochmal ändern kann und weiterentwickeln kann.
Das ist so doch auch das größte Learning aus der Zeit?
Ja, also das größte Learning ist wirklich, nimm dir immer wieder die Zeit, dich selbst zu reflektieren, zu gucken, was läuft gut, arbeitest du an deinen oder Stärken orientiert, kannst du deine Stärken in deine Tätigkeiten reinbringen, guck dir deine Blindspots an, verschiebst du irgendwelche Dinge, die du dir nicht gerne anguckst. Das ist eine große und gute Voraussetzung, um auch sowas wie Resilienz aufzubauen. Früh zu sehen, so Frühwarnsysteme, auch ruhig mit Freunden sprechen, denen auch zuhören, wenn sie sehen, Michael, du läufst gerade mal wieder in deine alte Falle. Das nicht verdrängen, das ist, glaube ich, das größte Learning. Ja.
Ich unterhalte mich für die Turi 2 Edition, in dessen Rahmen auch ein Auszug aus unserem Gespräch gedruckt erscheinen wird, mit Stefan Grünewald, dem Chef des Rheingold-Instituts.
Den ich sehr gut kenne und sehr schätze, ja.
Der hat gesagt, dass wir so seit dem Frühjahr dieses Jahres so einen gesamtgesellschaftlichen Verdrängungseffekt erleben. Ja, wir machen im Prinzip Business as usual, aber wenn es darum geht, sich mit der Krise, mit dem Krieg, der da, mit diesem Zivilisationsbruch, der da in unserer Nachbarschaft passiert, zu beschäftigen, dann sind wir so, dass wir das möglichst vorspulen wollen, möglichst schnell, also nicht die lange Tagesschau gucken oder das Nachrichtenmagazin oder die Sondersendung, sondern die Tagesschau in 100 Sekunden, dann ist das Elend schneller vorbei. Wie ist das bei dir?
Ich habe im Mai, als ich so quasi wirklich sehr gut gestärkt und auch für mich als gefühlt sehr resilient wieder ins Berufsleben eingestiegen bin, mich von ganz vielen oder eigentlich von allen Nachrichten-Apps getrennt. Mhm. Ich habe von Philipp Westermeier damals, der auch sehr dicht dran war an mir und immer noch ist, den Tipp bekommen, Michael, lass das alles weg, das elektronische Zeug, nimm dir lieber mal eine gute Zeitung, ne? Und ich gucke mir eher mal, alle zwei Wochen mal kaufe ich mir eine Zeit und lese die Zeit physisch und vermeide nicht nur die Tagesschau in 100 Sekunden, sondern auch die Tagesschau in einer Viertelstunde und gucke mir dann eher mal einen tief recherchierten Artikel an, auch das, was gerade in Amerika passiert, höre mir lieber einen Zeit-Podcast Okay America an, der mir mit zwei ModeratorInnen, die mir da gut gefallen, wie sie es machen, mehr gibt als jetzt die schnelle Nachricht. Oder ich höre einem Julius van der Lade, selber zwei Wahlkämpfe von Obama mit als Wahlkampfhelfer begleitet hat, dann in seinem Podcast an, wie er die aktuelle Lage sieht. Und eher in die Tiefe gehen und das seltener, weil unser Körper das auf Dauer nicht mitmacht. Ne? Also dieses News-Junkie-Tum ist, glaube ich, einer der Treiber, die Menschen mentally so belastet, dass daraus Krankheiten werden können. Ich habe mal irgendwann bei einer NDR-Dokus, hat meine Frau mir damals als Link geschickt, von einem Professor gehört, der hat gesagt, das, was wir uns, und da war gerade kein großer Krieg in der Welt, das, was wir uns an Nachrichten in einer Intensität jeden Tag reinhauen, das belastet unser mentales System wie Krieg. Also wir befinden uns quasi im Dauerkrieg. Und der hat damals so eine Empfehlung gegeben, du musst eigentlich alle zwei Wochen mal 3-4 Stunden in den Wald ohne irgendein Gerät dich einfach hinsetzen und atmen. So. Und das versuche ich hinzukriegen, dass ich mich wirklich rausnehme, dass ich viel spazieren gehe und dann eben nach Möglichkeit auch mal keinen Podcast höre, nichts mache, sondern einfach nur mich an meinem Hund und mir selber erfreue und an der Natur.
Hörst du deine eigenen Podcasts eigentlich nochmal an, wenn du sie fertig hast?
Ich habe jede Folge mindestens einmal danach nochmal gehört, um dann auch rauszuschreiben, zu gucken, muss man nochmal schneiden irgendwas. Was, weil wir wir haben es im Vorgespräch besprochen, wir keine ausgebildeten Journalisten sind, wir eher so die Atmosphäre Küchentisch kreieren wollen. Nicht so häufig ist, dass wir das rausschreiben, aber ich höre sie mir alle an. Das hat mir auch sehr geholfen nachher beim Buchschreiben, dass ich die wirklich tollen auch Anekdoten, Stories und Dinge nicht alle im Kopf hatte, aber sehr schnell wieder abrufen konnte. Ja.
Du beschäftigst dich mit New York seit spätestens 2017, hast gerade schon gesagt, am 1. Mai 2017 ist die erste von inzwischen 344 Ausgaben On the Way to New York erschienen. Einmal in der Woche macht ihr das. Es geht bei New York um eine Arbeitswelt, die so aufgestellt ist, dass sie den Menschen nicht verbraucht, sondern dass sie dem Menschen Kraft gibt. Ja. Kann Arbeit also tatsächlich nicht nur krank, sondern auch gesund machen.
Genau, das ist die große Hoffnung, die wir haben. Also unser Untertitel des Buches heißt, wenn Arbeit zu etwas wird, was Menschen stärkt. Das ist das, was wir versuchen. Das ist in der Tat für uns auch eine Reise gewesen. Als wir angefangen haben, waren wir sehr auf dieser oberflächlichen New Work-Schiene, Mensch, neue Technologien erleichtern das Arbeiten und Coworking Spaces und hier, guck mal, Mate-Tee-Kühlschrank und keine Meetings nach 5 und du darfst deinen Hund mitnehmen. Alles wichtig und alles schön, alles gut, aber das ist mit New Work eben nicht gemeint. Und ich weiß noch, als wir den ersten Versuch unternommen haben, das Buch zu schreiben, da waren wir irgendwie mit unseren Familien 2 Wochen oder ich mit meiner Frau, Christoph mit Frau und kleinen Kindern, unsere Jungs sind ja schon aus dem Haus, waren wir auf Mallorca und haben jeden Tag 6-7 Stunden geschrieben und dann, Christoph erzählt es mir, ja, dann kamst du irgendwann runter und hast gesagt, Christoph, da gibt es einen Typen, der hat in den 80er Jahren schon den Begriff New Work verwendet und das ist eigentlich eine Utopie. Wow, Frithjof Bergmann. Und dann haben wir dann angefangen, den zu recherchieren, zu lesen und haben dann ihn eben auch kennengelernt. Und wir sind im Prinzip, was den Ansatz angeht, sehr stark ihm folgend. Wir haben auch das Buch ihm gewidmet. Und es geht darum, und zwar nicht nur Menschen, die im Büro sitzen und die ja viele auch schon sehr eine hohe Eigenmotivation haben, Wissensarbeiter, sondern auch Menschen, die auf der Fläche arbeiten, die in der Produktion arbeiten, die in Berufen arbeiten, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so viel Freude vermitteln können, auch eine Stärkung zu geben und nicht eine Schwächung.
Darüber wollen wir gleich sprechen. Lass uns mal ein bisschen bei uns Büromenschen sozusagen bleiben. Du kommst ja aus einer Branche, Marketing und Werbung, wo so ich sage mal, eine andere Arbeitsphilosophie herrscht. Ja, ich erinnere mich an dieses Jung von Matt Motto, arbeiten bis zum Umfallen. Mhm. Wie kommt jemand, der also aus dieser Genese, würde ich mal sagen, kommt, dazu zu sagen, so jetzt machen wir das alles anders?
Mhm. Also ich wusste nicht, dass Jung von Matt dieses Statement benutzt. Ich kenne bei Jung von Matt immer das, wir bleiben unzufrieden, mit dem konnte ich nie was anfangen, wobei mir Jean-Remy das mal erklärt hat und ich konnte es dann nachvollziehen, aber für mich, also ein Typ, der so gepolt ist wie ich, geht das eben nicht. Jean-Remy funktioniert ganz anders, für den war das wahrscheinlich genau richtig. Das ist eine gute Frage. Aber wir sehen ja in unserer Branche, und zwar nicht nur die das kreative Produkt bauen, sondern auch Menschen, die so wie ich eher in der Strategie und Beratung arbeiten. Wir sehen ja Arbeit auch als einen Schaffensprozess, nicht? Wir gehen nicht zur Arbeit, um da unsere Stunden abzusetzen, sondern wir wollen was erschaffen. Wir sitzen häufig freiwillig lange im Büro, weil wir etwas fertig bekommen wollen. Das erinnert mich eher auch an, also bitte nicht falsch verstehen, ich sage nicht, dass Werbung Kunst ist, wobei es ja Leute gab, die da an dieser Schwelle gearbeitet haben, aber es hat ja schon Verwandtschaften und der Künstler, der sich irgendwie eine Nacht lang mit seinem Werk beschäftigt, ist da wahrscheinlich eher das vergleichenswerte Bild. Und
Der Künstler ist dann nicht am nächsten Morgen um 9 oder um 10 schon wieder im Büro.
Ja, das ist ja dann bei vielen Kreativen auch häufig so, dass sie dann erst mittags kommen. Ich will es auch nicht schönreden. Es gibt auch natürlich in den Agenturen grenzwertige Phasen, grenzwertige Zustände. Aber ein Großteil der Leute ist eben selbst motiviert, hat sich das ausgesucht mit niedrigem Gehalt am Anfang, weil die eben etwas erschaffen wollen. Und ich erinnere einen Podcast bei uns mit jemand, der in der Musikindustrie arbeitet und der in L.A. in Studios als Praktikant gearbeitet hat, wo dann Alicia Keys war, die 24 Stunden lang durchgehend gearbeitet hat, mit einer irren Disziplin. Und das gibt es. Und ob das jetzt gesund ist, nein, ist es wahrscheinlich nicht. Aber wenn man es mal und ab und zu macht, kann es funktionieren. Und wenn man aber in einen Flow kommt, und das kommen Menschen wie Alicia Keys und das kommen auch einige Menschen in der Werbung, kann man eben Dinge erschaffen, die eine große Kraft haben. Und das ist ein Aspekt, der sicherlich mich auch dazu geführt hat zu sagen, warum kann das nicht viel, viel mehr Menschen gelingen, in so einen Zustand zu kommen, wo Arbeit sie wirklich erfüllt. Klammer auf, trotzdem darf man an dem Problem, dass in Agenturen zu viel gearbeitet wird, weiterarbeiten. Mhm. Also ich will es nicht beschönigen.
Dann ist es so, dass man sagt, oder das ist so ein Motto, das ich auch von Peter Turi ein bisschen gelernt habe, der mir irgendwann mal gesagt hat, Markus, wenn man eine Tätigkeit gefunden hat, die einem Spaß macht, für die man auch noch bezahlt wird, dann muss man eigentlich nie wieder arbeiten. Also ist das auch das Ziel von New Work?
Ja, also das ist sicherlich die ganz große Vision. Friedrich Bergmann hat ja damals so prognostiziert, dass Menschen in Zukunft nur noch ein Drittel ihrer Zeit für ein Gehalt arbeiten, ein Drittel ihrer Zeit würden sie Dinge selbst erschaffen und ein Drittel ihrer Zeit quasi Dinge tun, die sie wirklich, wirklich wollen. Ich kenne so Arbeitsmodelle von Menschen, wo das wirklich ziemlich dicht daran kommt. Ich hatte auch Phasen, wo ich gesagt habe, eigentlich bin ich genau so, wie er es sagt. Aber ich habe eigentlich den Anspruch, noch viel mehr, dass Menschen das, was sie tun, wirklich auch mehr als nur ein Drittel ihrer Zeit wirklich erfüllt. Und wir hatten ein ganz tolles Erlebnis heute. Philipp Westermeier und ich sind heute mit dem Nachtzug aus München gekommen und wir hatten da eine Schaffnerin, die war so unglaublich freundlich und serviceorientiert und so nett mit uns, wo ich sagte, wow, die liebt ihren Job. Also das kann nicht gespielt gewesen sein. Ganz, ganz großartig und ich habe das häufig in Berufen gesehen, die im Service sind, von Menschen, die das wirklich, ob das in einem Hotel ist, ob das jemanden, häufig auch Schaffner im Zug, ich habe ganz tolle Schaffnerinnen und Schaffner im Zug getroffen, auch Stewardessen und Stewards in Flugzeugen, im Krankenhaus, Pflegepersonal. Die haben nur das Problem, dass sie teilweise unter Umständen arbeiten müssen, dass sie dieser inneren Berufung nur gerecht werden können durch Selbstausbeutung und härteste Umstände. Und da müssen wir eben ran, dass wir die Rahmenbedingungen wieder so schaffen, dass der positive Aspekt auch wirklich zum Greifen kommt.
Genau, das wäre mein nächster Punkt gewesen. Also wenn man einen Job hat, der sich nicht wie eine Arbeit anfühlt, dann öffnet man eigentlich Selbstausbeutung Tür und Tor. Wie hilft der New Work Begriff auch so, wie du ihn definierst, dass genau das nicht passiert? Oder wo hilft er?
Genau, also wir haben in unserem Ansatz, wir sehen ja sehr stark diesen Dreiklang, dass New Work und die Tools und die Ideen helfen sollen, den Menschen an sich zu stärken, individuell zu stärken, dann das Team, die Abteilung, den Bereich, das Unternehmen und dann aber auch die Gesellschaft. Und für uns ist es eben total wichtig, dass wir Gesundheit als einen Aspekt sehen und dass eben Pausen wichtig sind. Dass es wichtig ist, sich zu regenerieren, dass Schlaf wichtig ist. Also wir haben ein ganz, ganz Unterkapitel zum Thema Schlaf. Also ich habe mich damit tief auseinandergesetzt und festgestellt, dass alle ernstzunehmende Schlafwissenschaftler sagen, jeder Mensch muss eigentlich 8 Stunden schlafen. Hm. Und alle, die sagen, ich brauche nur 5.
Schwierig manchmal, ne?
Ja, ja. Und alle, die sagen, ich brauche nur 5, die das auf Dauer machen, riskieren, dass Zivilisationskrankheiten früher und schlimmer kommen. Und zwar von Alzheimer über Diabetes und andere Dinge. Und also ja, das gehört dazu. Und dazu gehört eben auch, dass man kapiert, dass man eben nicht grenzenlos Höchstleistungen bringen kann, sondern dass man eben Pausen braucht und Erholung braucht.
Nun ist ja so, durch die Corona-Pandemie, durch Homeoffice, durch Remote-Arbeiten sind ganz viele Menschen viel schneller womöglich als erhofft und erwartet mit so einem New Work-Begriff in Berührung gekommen. Das ist aber noch bei weitem nicht alles. New Work ist, wie wir gerade auch schon gehört haben, größer. Wie viel bist du damit beschäftigt, New Work-Missverständnisse auszuräumen in den letzten Monaten?
Ja, das ist immer wieder der Fall, dass ich in Diskussionen komme, also auch wenn ich als Keynote-Speaker oder eingeladen werde, dass da wirklich einige Leute mit einem aufgeklappten Taschenmesser in der Tasche sitzen oder verschränkten Armen. Mhm. Und ich eigentlich versuche, in den ersten 3 Minuten zu erklären, dass New Work eben nicht gleich Remote oder Hybrid Work ist, sondern dass New Work ein viel, viel größeres Feld abdeckt. Und da gibt es auch einige Leute, die sagen, naja, okay, also eigentlich ist doch, was du da sagst, New Work ist ein besseres Arbeitsleben. Ja, und genau das ist es. Es geht eben nicht darum, einzelne Aspekte nur zu verbessern, sondern sehr viel mehr. Es geht darum, wirklich selbstreflektiert mit Sinn und gut auch selbst organisiert und gemanagt, dazu gehören auch sich Pausen zu organisieren, einen besseren Beitrag geben zu können, an den eigenen Stärken orientiert, um dann ein besseres Teammitglied zu sein, um zu gucken, wie kann ich meine Stärken mit den Stärken anderer besser in den Einklang bringen, wie kann ich, wenn ich die Aufgabe habe, Menschen zu führen, wie kann ich besser führen, wie kann ich mich erstmal selber führen. Voraussetzung für Führung ist Selbstführung. Mhm. Also es deckt eigentlich von der Stärkung des Ichs über die Stärkung des Wirs, die Stärkung der Gesellschaft einen ganz, ganz großen Kanon von Themen ab, der uns auch dazu geführt hat, 400 Seiten zu schreiben, und es wären 600 gewesen, wenn der Lektor uns nicht so viel rausgestrichen hätte. Und es ist gut, dass er es gemacht hat übrigens.
Aus deiner Sicht, wo war die Pandemie für New Work, für den Begriff, für die Kultur, die dahinter steht, gut? Wo war sie schlecht? Mhm.
Also gut war sie auf jeden Fall, dass wir technologisch innerhalb kürzester Zeit Dinge durchgesetzt haben, die wir seit 10 Jahren ankündigen und die ja auch seit 10 Jahren möglich gewesen wären. Also Videokonferenzen gibt es schon ein bisschen länger und auch schon zu niedrigen Kosten. Und dass diese Technologie, den Einsatz von Technologie schnell durchzusetzen, das war gut. Auch über das Thema Arbeit anders nachzudenken und zu sagen, muss immer alles synchron am selben Ort stattfinden, dem Büro diesen nicht ausgeschriebenen und ausgesprochenen, aber inhärenten Beinamen, der Ort, an dem ich kontrollieren kann, ob meine Leute auch arbeiten, ein Stück weit wegzunehmen, weil selbst Führungskräfte, die sehr kontrollorientiert gearbeitet haben, gesehen haben, dass Menschen sich sehr gut, sehr schnell selbst organisieren können und Dinge trotzdem funktionieren. Dafür war das gut.
Auch, es gibt aber jetzt auch schon die Gegenbewegung, ne? Also man bemerkt es zum Beispiel, ganz prominentes Beispiel, Elon Musk, der sagt hier 40 Stunden mindestens im Büro bleiben. Alle
ja, gibt's auch, klar, gibt's alles.
Das ist natürlich irgendwie, ist das das Prinzip, die mit dem aufgeklappten Messer in der Tasche, die...
Genau. Gibt es, und es gibt auch nicht, ich sage auch nicht, dass es falsch ist, wenn eine Firma sagt, 5 Tage vor Ort Pflicht. Es mag Unternehmen geben, es mag Konstellationen geben, wo das nach wie vor möglich ist, richtig ist, wenn dann andere Dinge stimmen. Ne? Also eine Firma, die sich dazu entscheidet, eine Vollpräsenz zu haben, kann trotzdem New Work sein. Es muss zum Beispiel Rücksicht darauf genommen werden, dass die Menschen diese Vorteile, die sie dadurch haben, dass sie ihr Familienleben etwas anders gestalten können. Anders. Vielleicht ist es ein Betriebskindergarten. Also das können kleine Sachen sein. Aber es geht eben vielmehr darum, Menschen größere Freiräume, Entscheidungsspielräume zu geben, mehr Verantwortung in Teams zu geben, andere Entscheidungswege, also oder andere modernere Wege, Entscheidungen zu finden. Es sind so viele Aspekte, die man gut und richtig machen kann, dass auch Firmen, die sich zu einer also es werden nicht so viele sein, ne? Also es ist Firmen, die gute Hybridregelungen haben, sind wahrscheinlich auch tendenziell offener, sich die anderen Dinge anzugucken. Aber ich könnte Beispiele nennen. Ich habe jetzt nicht gefragt, ob ich es nennen darf, deswegen mache ich es nicht. Habe mich gestern mit einem Unternehmer sehr lange darüber unterhalten, was der alles macht für sein Team, aber eben trotzdem eine Berufspflicht hat. Und das hat mich überzeugt. Und wir hatten den Gründer von Trigema, den Wolfgang Grupp bei uns, der auch gesagt hat, pass mal auf, wir haben hier 1200 Leute ungefähr, davon sitzen 30 im Büro. Mhm. Ich finde das asozial zu sagen, die dürfen machen, was sie wollen und die anderen müssen weiter in der Fabrik sitzen.
Richtig.
Mein Führungsstil ist, wir sitzen alle zusammen offen in dem Büro und so weiter. Fand ich überzeugend. Und letztendlich wird es der Markt entscheiden. Das werden die Menschen entscheiden, die sagen, gehe ich jetzt zu so einer Firma, weil dort kriegt auch mein Kind versprochen, einen Ausbildungsplatz zu kriegen, Trigema, oder mache ich was anderes? Und was nicht gut ist, ich habe jetzt sehr lange geantwortet auf die Frage, was hat die Corona-Krise gebracht? Sie hat für viele dazu geführt, dass sie aufgehört haben zu denken, ja, jetzt haben wir das doch, wir können das doch jetzt, also jetzt lass mal wieder weitermachen. Und übrigens, kommt doch mal besser wieder alle ins Büro. Und das ist natürlich zu kurz gehüpft, weil die Dinge, die New Work noch bietet, sind eben viel mannigfaltiger. Und meine großes Credo ist es, wenn ich jetzt auftrete und rede und Dinge mache, sagen, hört nicht auf, jetzt euch selbst zu hinterfragen und hört nicht auf, eure Organisation weiterhin darauf zu überprüfen, sind wir gut genug aufgestellt für das, was in der Zukunft auf uns zukommt.
Jetzt erleben wir ja auch eine wirtschaftlich schwierige Zeit für viele Unternehmen, ne? Alles wird teurer, wir haben Inflation, wir haben auch, was das angeht, ein bisschen Unruhe. Ist das so ein bisschen auch eine Gegenbewegung, was wir jetzt erleben, also zu den vergangenen, ich sag mal, fast 10 Jahren, wo wir einen Arbeitsmarkt hatten, der ja sehr arbeitnehmerfreundlich war. Als Arbeitnehmer konnte man sich, wenn man gut war oder einigermaßen gut, konnte man sich ja im Prinzip sehr gut aussuchen, bei wem man arbeitet. Erleben wir da jetzt langsam einen Turnaround sozusagen?
Gibt es natürlich einige, die sagen, ja, das jetzt lassen wir mal wieder auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Mhm. Aber Fakt ist, dass in den USA es kein Jahr gab, ich kenne die ganz aktuellen Zahlen nicht, aber kein Jahr wie 2021, wo so viele Menschen, ich glaube, es waren 60 Millionen Menschen, gekündigt haben. Es gibt Schlagwort wie The Great Resignation, Quiet Quitting, also das nur noch das, genau das tun, was, wofür ich bezahlt werde, und ein Buzzword jagt das nächste. Und wir müssen uns einfach nur die Demografie angucken. Es ist ganz klar, dass die jungen Leute und auch selbst wir, also wir sind ja, du bist ja jünger als ich, aber wir sind beide jetzt nicht mehr 25, wir werden bessere Chancen am Arbeitsmarkt haben. Und es werden auch Führungskräfte mit 60 plus und auch Fachkräfte mit 60 plus, die vielleicht eher so aus Systemen mit so Early Retirement Lösungen rausgekickt worden sind, wieder gefragt sein, weil wir einfach einen Fachkräftemangel haben, weil wir nicht nur wir haben generell einen Arbeitskräftemangel, und der Arbeitnehmende ist im Vorteil. Und das wird so bleiben. Und deswegen müssen die Unternehmen sich angucken, was habe ich denn zu bieten, um die dringend benötigten Menschen, die einfach per Demografie nicht immer nachwachsen, zu bekommen.
Ein anderes Thema, auch bei Turi 2, wichtige Themen, Diversität, Nachhaltigkeit. Auch da habe ich so ein bisschen, ja, die Angst vielleicht, du kannst mir gleich die Angst nehmen, dass wenn jetzt die wirtschaftliche Lage schwieriger wird, dass dann so Dinge, die erstmal nur Kostenpunkte sind und vielleicht auch erstmal nur intern wirken oder als Marketingmaßnahme wirken, dass dann Bemühungen in Sachen Diversität und Nachhaltigkeit zurückgefahren werden, dass dann eben nicht mehr jeder Flug kompensiert wird?
Ja, also ich kann nur sagen, dumm wär's. Man kann sich jetzt darüber streiten, okay, wenn ich jetzt die Flüge mal 6 Monate nicht kompensiere, ob das schon dumm ist oder auch bei einigen Unternehmen einfach nicht anders geht. Also das wage ich nicht jetzt zu kritisieren. Aber zu sagen, wir schrauben mal unsere Nachhaltigkeits- und Diversitätsbedingungen zurück und machen so weiter wie früher, ist falsch. Ich lass mich das an 2 Beispielen ausführen. Fangen wir mal mit Diversität an. Diversität ist die ganz, ganz große Chance, den Fachkräftemangel, den Arbeitskräftemangel dadurch, dass ich mein Suchfeld erweitere, etwas entgegenzusetzen, ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn ich es richtig mache, sind diverse Teams einfach besser. Große McKinsey-Studien, divers besetzte Leadership-Boards, also sobald eine Frau dran ist, steigt die Chance um 21%, dass ich überdurchschnittlich viel Gewinn mache in meiner Branche. Sobald mehr Ethnien drin sind, ist der Effekt noch größer. Amy Edmondson, die große Forscherin für das Thema psychologische Sicherheit, sagt, diverse Teams, wenn sie psychologisch Sicherheit haben, ist das Erfolgreichste, was du als Unternehmen haben kannst. Also ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Diversität macht Unternehmen besser, attraktiver, führt dazu, dass ich besser auf Krisen vorbereitet bin, weil ich unterschiedliche Blickwinkel habe. Und das hat nicht nur was mit Geschlecht zu tun und Ethnie, auch mit unterschiedlichen Ausbildungen, Denkweisen, Charaktereigenschaften und so weiter. Also ganz wichtig.
Alter,
ganz wichtig, und zwar auch eine Diversität in Richtung Alter. Also wirklich auch sagen, bewusst Menschen mit Erfahrung auch einstellen, glaube ich, ist ein absolutes Killerrezept.
Wobei für viele Arbeitgeber, die sagen sich natürlich, wir haben lieber junge Leute, die hungrig sind, die ein kleineres Gehalt haben und die womöglich auch seltener krank sind.
Ja, aber man kann ja sich darauf einstellen, kann sagen, okay, wie nutze ich denn ältere Leute? Ne? Also es gibt diesen wunderbaren Film mit Robert De Niro, Der Praktikant, wo er als 70 plus einer jungen Unternehmerin von der Anne Hathaway, super süß gespielt, einfach hilft, ihren Laden besser zu führen. Und diese Geschichte ist für mich eine wunderbare Geschichte, wie das in Zukunft sein kann. Und ich glaube, dass da eben auch Teilzeitmodelle, Coaching, Geschichten greifen können, wo man sagt, man nutzt die Kraft und die Erfahrung dieser Leute. Und zwar so, dass sie nicht krank werden, sondern gerade, dass sie an ihrer Stärke orientiert etwas einbringen können. Und ich glaube, Unternehmen werden in diese Richtung gehen müssen. Nachhaltigkeit, zweiter Punkt. Ich hoffe, dass das der Nebeneffekt, den die Corona-Krise für das New Work-Thema hatte, dass das irgendwie eine Art Turbo war. Ja, ich habe ja davor gewarnt, dass die Leute dann Stopp sagen, mehr muss ich ja nicht. Aber ich sehe eben großes Interesse, die Nachfrage nach unserer Art von Dienstleistung steigt. Unsere Programme, die wir machen, sind relativ schnell immer ausverkauft. Also ich sehe da ein ganz großes Interesse. Und eine Energiekrise, wie wir sie im Moment haben, führte dazu, dass Unternehmen Energie sparen. Und ich hoffe einfach, dass die Unternehmen sehen, wow, ich mache ja zwei Sachen. Ich spare Energie und damit Kosten. Gleichzeitig tue ich was für die Umwelt. Also auch das kann ein Turbo sein für Nachhaltigkeit. Und ich hoffe, dass die Diskussion um die letzte Generation, um all diese Organisationen, die gerade einfach sich so fühlen, dass sie die Letzten sind, die noch uns helfen können, unseren Planeten nicht zu zerstören, dass sich die Diskussion weg davon, ob es jetzt richtig ist, dass man sich auf den Fußboden klebt oder Kartoffelbrei an Kunstwerke wirft. Ja, finde ich beides nicht gut. Aber viel wichtiger ist, dass man sich mit denen auseinandersetzt und wirklich diese Kraft, die da ja kommt und dieser Gestaltungswille in positive Bahnen lenkt. Beide Themen, Diversität und Nachhaltigkeit, sind Bestandteile eines umfassenden New Work-Verständnisses. Ganz kurz nochmal der Rückgriff auf den Friedrich Bergmann, der hat schon in den 80er Jahren vor den vier Tsunamis gewarnt. Ausbeutung der Natur, also der Ressourcen, Zerstörung des Klimas, Zerstörung unserer Kultur und immer größere Schere zwischen Arm und Reich. Also das ist angelegt in der Ursprungs-New Work-Idee und deswegen, Nachhaltigkeit, Diversität, Resilienz, drei tolle Themen. Super, dass ihr das nächste Jahr quasi so einleiten wollt.
Du hast vorhin zu Anfang unseres Gesprächs schon so ein paar spannende Beispiele darüber gesagt, wo du Menschen, die im Dienstleistungssektor arbeiten, wo du tolle Erlebnisse hast, wo du merkst, die Leute lieben ihren Job. Aber es wird immer Jobs geben, wo man nur schwer sagen kann, den Job liebe ich. Wie funktioniert für Leute, die jetzt, also ohne das jetzt irgendwie negativ belegen zu wollen, aber Toiletten auf dem Hamburger Hauptbahnhof zu putzen, ist jetzt nicht ein Job, wo man womöglich glücklich wird mit der Dienstleistung, die man macht.
Also auch das habe ich schon anders erlebt und da ist es ja auch, liegt es ja auch an uns, wie gehen wir damit um? Also lachen wir diese Leute an, die das machen, geben wir denen gutes Trinkgeld? Ich habe es neulich, also für mich jetzt überhaupt nicht als tollen Menschen darstellen, aber war ein offensichtlich afrikanisch eine Ursprungs Reinigungskraft in einer öffentlichen Toilette, der das mit einer Hingabe machte und mich anstrahlte, als ich reinkam, und dem habe ich 20 Euro gegeben. Der dachte, ich bin nicht ganz dicht, also er hat geweint, habe ich in den Arm genommen. Ich will, erzähle das nicht, weil das jetzt so toll ist, sondern einfach nur, weil wir, es liegt an uns, wie können wir mit diesen Menschen umgehen. Und ich erinnere dann immer an dieses Beispiel, JFK, der irgendwann mal, als er die NASA besichtigte, ein paar Jahre vor dem ersten Mondflug, und dann eine Reinigungskraft, ein Afroamerikaner, der dorthin irgendwie fegte, fragte, was ist Ihr Job hier? Und er dann antwortet, ich helfe den ersten Menschen auf den Mond zu bringen, Mr. President. So, ich weiß gar nicht, ob es wirklich stattgefunden hat, aber die Haltung, das zu erzeugen, Reinigungspersonal in Krankenhäusern, die eben helfen können, dass keine Keime entstehen, denen das zu vermitteln, ihr seid an, na, also ihr habt einen ganz, ganz tollen Purpose hier. Ihr müsst helfen, ihr helft, dass Menschen nicht sterben. So, diese Bedeutungszusammenhänge, dann wird sicherlich helfen, dass viele von unangenehmen Dingen immer weiter automatisiert werden. Und dann kann man vielleicht auch gucken, vielleicht Menschen zu helfen, dass sie dann nicht nur so einen Job machen, sondern vielleicht noch etwas anderes machen können, was viel mehr ihrer echten Berufung entspricht, ihnen auch zu ermöglichen, sich weiterzuentwickeln. Und irgendwann, wenn Leute diese Jobs nicht mehr machen möchten, dann muss man sie eben auch vielleicht besser bezahlen. Auch das kann was
das sein. Das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Du hast ja symbolisch der Reinigungskraft 20 Euro in die Hand gedrückt, weil du so begeistert warst von der Person. Müssen wir als Gesellschaft uns ändern und sagen, so Jobs, die eher so Liebhaberjobs sind, dass man zugunsten derjenigen, die wirklich die harte Arbeit machen, die Arbeit, die womöglich auch wehtut, körperlich, vielleicht auch geistig, dass man die besser bezahlt?
Ja, finde ich. Und ich finde auch, wir müssen darüber nachdenken, ernsthaft darüber nachdenken. Wenn ich jetzt die Argumentation der Unionsparteien gegen das Bürgergeld höre, die greift für mich zu kurz. Zu sagen, ja, wir müssen noch den Abstand zwischen den Niedriglohnen und dem Bürgergeld, der muss groß genug sein, weil sonst lassen sich doch alle in die Hängematte fallen. Es gibt einige Studien, die mich dazu geführt haben, die Ergebnisse dieser Studien, dass wir uns ernsthafter mit dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen auseinandersetzen müssen, dort größere Experimente auch in Deutschland mal durchführen müssen, weil das, was ich da gelesen und gesehen habe, für mich so vielversprechend ist, dass Menschen eben, die nicht mehr in Armut sind, die wirklich einen Mindestsockel haben, auf einmal freiwillig aus intrinsischer Motivation sich weiterbilden und weiterkommen wollen. Das löst nicht alle Probleme, aber da in diese Richtung mal weiterzudenken, das würde, glaube ich, helfen.
Ja, zu dem Thema gibt es viele Dystopien, aber auch viele Utopien. Ja. Also von daher muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Eine andere, und das wäre jetzt vielleicht auch der letzte Aspekt in unserem Gespräch, ist, dass es Studien gibt, die beobachten, dass gerade in Zeiten von Remote Work, von Home Office, dass die Loyalität zum Arbeitgeber sinkt. Du hast auch gerade schon gesagt, in den USA hat es noch nie so viele Kündigungen gegeben. Ist das nicht auch eine Gefahr der neuen Arbeitswelt, oder muss der Arbeitgeber sich immer wieder jeden Tag aufs Neue beim Arbeitnehmer bewerben sozusagen?
Ja, das ist die kurze Antwort. Die lange Antwort ist, wir haben heute, an dem Tag, an dem wir jetzt aufnehmen, die Folge 344 mit dem Managing Partner Euro von Gallup, Pasiniak, ein ganz, ganz toller Gambier, der uns auch mit Zahlen versorgt hat, nochmal, die wir zum Teil auch schon kannten, wie seit Jahren eigentlich die Loyalität zum Unternehmen abnimmt. 87% der Arbeitnehmenden verspürt keinerlei Loyalität zum Arbeitgebenden. 13% sind actively disengaged, das heißt bis hin zu, sie schaden dem Unternehmen bewusst. Und ja, das wird durch diese Remote-Sache noch verschärft, aber die Chancen, sich gut zu verhalten, sind auch da. Es gibt eine Studie vom MIT, die gezeigt hat, dass in ganz vielen Firmen Führungskräfte in der Corona-Krise durch Zeigen von Empathie zu viel besseren Bewertungen gekommen sind als vorher. Und wir müssen uns mehr um die Menschen kümmern. Wir müssen aktiv fragen, wie geht es euch? Was können wir tun, um eure Arbeitsbedingungen zu verbessern? Und ja, Unternehmen müssen sich jeden Tag wieder bei ihren Mitarbeitern bewerben. Finde ich ein ganz schönes Bild.
Wenn du auf das Jahr 2023 blickst, 2022 haben wir geklärt, es war ein schwieriges Jahr. Was wünschst du dir von 2023?
Ja, ich wünsche mir natürlich, dass der Krieg, der Angriffskrieg in der Ukraine zu einem friedlichen Ende kommt, dass wir Russland irgendwie wieder in die Staatengemeinschaft zurückholen, vor allen Dingen aber den Wiederaufbau auch in der Ukraine unterstützen. Ich wünsche mir, dass wir das Thema Nachhaltigkeit ernsthaft angehen. Ich wünsche mir, dass wir beim Thema Diversität Fortschritte machen, auch insbesondere im Bereich junge Unternehmen, wo wir viel zu viele männliche Gründerteams noch haben. Ja, und ich wünsche mir für mich selber und für meine Familie, dass wir unter all den Herausforderungen immer wieder Zeit für echte Begegnungen haben, weil das, um nochmal den Rückgriff auf Robert Waldinger, ich hatte ihn zitiert, den Harvard-Psychiater, der größte Erklärungsfaktor, warum Menschen gesund und glücklich sind und lange leben, gelingende Beziehungen sind.
Was macht dir Hoffnung?
Hoffnung macht mir auch einer unserer Gäste aus dem Podcast, das ist Rutger Breckmann, ein holländischer Historiker, der mit seinen beiden Büchern Utopien für Realisten und Im Grunde gut, und ich referiere jetzt auf das zweite Buch Im Grunde gut, ein positives Menschenbild mir in den Kopf gesetzt hat, das auch durch viele Studien belegen konnte. Und ich glaube, Menschen sind im Grunde gut und wollen das Beste. Und ich hoffe, dass wir diese Kräfte, die in allen Menschen irgendwo schlummern, aktivieren, um die großen Challenges, die vor uns liegen, wirklich gut anzugehen.
Michael, ganz vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir, Markus. Vielen, vielen Dank.
Die TURI 2 Agenda Wochen. Vielfalt, Nachhaltigkeit, Resilienz. Präsentiert von der Deutsche Post DHL Group und der Commerzbank. Mehr Beiträge, Interviews und Podcasts findest du unter turi2.de/agenda2023.